Schönen guten Tag, hallo. Ich sitze hier im frisch gebohnerten Hottenlotten-Proberaum. Jetzt, falls Sie sich fragen oder ihr euch fragt, ich glaube, wir bleiben beim Du. Das ist irgendwie, irgendwie informeller, sage ich mal. Also die Hottenlotten sind eine Impro-Theatergruppe Bochum. Ich möchte fast sagen, die Impro-Theatergruppe Bochums, die Dienstälteste, würde ich fast sagen, aber es ist natürlich ein bisschen gemein, weil das natürlich auch das Alter der Mitspieler so ein bisschen anhebt und man sich dann vielleicht älter vorkommt, als man ist. Ich sitze hier auch nicht alleine, das wäre ein bisschen witzlos, sondern mit mir sitzt hier André Dinter, seines Zeichens Gründungsmitglied der Hottenlotten und noch einiges mehr, aber was mehr, das wird er uns jetzt selber sagen. André, stell dich doch mal vor.
Ja, hallo Philipp, grüß dich. Ja, ich finde ja, dass du uns als Dienstälteste...
Naja, gut, Spaß beiseite. Ich bin, genau, André, bleiben wir informell beim Du, André Dinter, der Vollständigkeit halber, bin Gründungsmitglied der Dienstältesten Improgruppe Bochums, der Hottenlotten. Und ja, was wolltest du nochmal genau wissen? Ich soll mich vorstellen.
Genau, was machst du noch hier?
Ja, ich bin seit einem Jahr auch Vorstandsmitglied im Hause, also vom Kulturhaus Thea Lotzi. Das heißt, an der Stelle hast du schon recht, man wird etwas dienstälter und übernimmt dann auch Verantwortung an offizieller Stelle. Das habe ich gemacht irgendwo natürlich, weil es einen Bedarf gab und ich dachte auch, warum nicht, probieren wir es mal. Und seit einem Jahr müht man sich so durch Vorstandsarbeit, was irgendwo auch ein Stück weit anders ist, aber auch sehr interessant, ja.
Was hat dich hierhin verschlagen? Ans Thea Lotzi, ans Impro-Theater, zu den Hottenlotten? Ich glaube, wir machen jetzt eine kleine Zeitreise.
Okay, gut, dann schwenken wir zurück auf 1991, der Beginn meines Studiums an der Ruhr-Universität. Ein Freund und auch Hottenlotten-Mitglied von mir, Dorian Barko, studierte ein Jahr zuvor an der RUB. Maschinenbau, glaube ich, hat er angefangen. Und so kam ich auch nach Bochum, weil ich ihn da wusste und er hatte auch gerade ist in eine neue WG gezogen, wo noch ein Zimmer frei war. Dort kam ich dazu und Überraschung, viele der dortigen Mitglieder der WG, die waren in einem Improkurs, der an der Uni angeboten wurde. Dieser Improkurs wurde von Gudrun Gerlach geleitet, die hier im Hause bei Stahlhausen Enterprises tätig ist, die auch hier zum Beispiel das recht bekannte Format Hallo Kinder ins Leben gerufen hat und jetzt zurzeit sehr viel Kindertheater macht. Und ja, Gudrun hatte uns halt ans Haus geholt nach einer Zeit, als es an der Uni so zu Ende ging, dass wir hier im Thea Lotzi weiter proben konnten. Damals auch hier tätig Knut Kalbertod, der hatte damals unser Training übernommen, war dann 3 Jahre unser erster ständiger Trainer. In der Zeit bekamen wir hier im Hause auch so ein Mitnutzungsrecht von Raum 20, damals noch von Stahlhausen, bis wir so über regelmäßige Auftritte und somit höhere Präsenz im Haus dann irgendwann in ein eigenen Raum reingerutscht sind, den wir dort mieten konnten und dann auch zur damaligen Zeit als Hottenlotten e.V. ein offizielles deutsches Vereinsrecht hatten. So kam ein Ding zum anderen. Ich weiß nicht, ich kann jetzt die ganze Geschichte einmal runtererzählen, aber vielleicht möchtest du ja lieber punktuell noch was fragen.
Ja, tatsächlich. Und zwar, was hast du denn studiert? Du hast gerade gesagt, Dorian hat deiner Erinnerung nach Maschinenbau, jedenfalls damals, studiert. Was hast du studiert? Was irgendwas Kulturelles oder, sag ich mal, wo die Musen dich schon bei der Einschreibung küssen oder ging es in eine ganz andere Richtung?
Diplombiologie studiert, also ich bin Diplombiologe tatsächlich mit abgeschlossenem Studium und Zertifikat. Ob da einen nicht auch die ein oder andere Muse küsst, und wie weit die verschiedenen Fachrichtungen, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, ich halte es mehr wie Goethe, dass sozusagen alle Wissenschaften so zum großen ganzen Vermächtnis der Welt führen.
André Dinter sieht sich in der Tradition von Goethe, ein Universalgenie, ein Renaissance-Mensch. Ich werfe jetzt, einiges durcheinander, aber okay. Interessant, du hast das Studium abgeschlossen.
Ja.
Was war das Thema deiner Abschlussarbeit?
Das Thema meiner Abschluss, also der Titel meiner Diplomarbeit, war die Auswirkung von Männchendominanz bei der Weibchenwahl oder bei der Wahl des Weibchens von Acheta domesticus.
Was ist Acheta domesticus? Für alle, die es nicht wissen.
Acheta domesticus ist die Hausgrille, sozusagen das Heimchen am Herd. Mhm. Also Heimchen würde man sagen. Viele wissen auch nicht, was ein Heimchen ist. Es ist tatsächlich die Hausgrille, die da so zirpt. Zum Beispiel hat man sie auch hier in Bochum im Nordwestbad. Da habe ich sie zirpen gehört. Jawohl.
Fantastisch. Immer wenn du mit dem Fuß an das Tischbein dingst, macht es plump.
Das ist,
ne? Die Leute wundern sich eventuell. Okay,
siehst du mal, wie nervös ich bin. Ich kann kaum.
Ich verstehe das. Ich bin das auch.
Dagegen, ja. Ist das so ungewohnt hier, so Wahnsinn. Das ist ein schönes Mikrofon übrigens
für dich. Vielen Dank. Aha. Ich meine, wir sitzen hier auch in einem sehr. Also, ich habe diesen Raum, muss ich jetzt einfach mal sagen, noch nie so aufgeräumt gesehen wie jetzt. Oder sagen wir mal selten. Mitten eines leeren Raums, der frisch gebonert oder gereinigt ist, es glänzt. Mhm. Das Linoleum strahlt uns an. Sofas. Und wir sind inmitten dieses Raums, sitzen wir auf einer Insel an einem kleinen Tisch und es hat schon sowas Theatrales, finde ich. Okay, was hat das Heimchen und die Männchendominanz desselben zu tun mit Impro-Theater? Gibt es Parallelen?
Ja, ich musste in meiner Diplomarbeit viel improvisieren, doch, aber sagen wir so, du kennst es selber, du, das Philipp Regner, der ja auch jetzt eine fundierte Improvisationsausbildung hinter sich hat. Du warst ja früher auch Ensemblemitglied der Hottenlotten, bist es eigentlich immer noch aus meiner Sicht, aber
eher passiv.
Passiv, genau, ist, wie viele. Austreten kriegt, kommt ja keiner.
Das genau. Stimmt. Every time I try to get out, they pull me back in. Danke, dass du mich vorstellst. Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Immerhin, wir sind eigentlich auch schon im 7, fast 8 Minuten drin. Inzwischen wird die andere Stimme vorgestellt. Fantastisch, super gemacht.
Ja.
Ich habe nicht daran gedacht. Okay, was hat das damit zu tun? Also, ich habe dich total aus dem Fluss gebracht.
Heimchen sind Rangordnungsspielen, dementsprechend natürlich der Themenkreis von Status ist dann ein Thema, was auch beim Improvisationstheater ein schönes Thema ist.
Ja, gerade bei den Hottenlotten muss man ja sagen, da gibt es ja Rangkämpfe.
Genau. Ja gut, aber so das gute alte, der gute alte Keith-Johnstonsche Status, die Frage war einfach, hat es bei Heimchen eine Auswirkung darauf, ob jetzt ein Männchen jetzt bevorzugt von Weibchen gewählt wird oder nicht? Weil es ist wie bei Männchen, wie bei Menschen auch, letztendlich der wählende Part ist die Frau, nicht der Mann. Ein durchweg in der Natur verbreitetes, also fast durchweg verbreitetes Phänomen. Und so gesehen hat man natürlich sehr schöne Parallelen auch zum Improvisationstheater. Wobei ich sonst in der Wissenschaft, in meiner Diplomarbeit zumindest, gar nicht so viele Parallelen sehe.
Okay. Was hast du gedacht, als du das allererste Mal das Thealozzi gesehen hast?
Oh mein Gott! Was habe ich gedacht?
Stell dir vor, du stehst auf dem Hof, blickst dieses Gebäude hoch.
Ja, es war irgendwo, ich war verzaubert, um es jetzt mal auf einer lyrischen Art und Weise zu beschreiben. Ich würde sagen, ja, es war wirklich so, wo man denkt, boah, was ist das denn? Ne? Und dann so kamen Engelsstimmen und man fühlte, man sah ein Licht, als man hier ins Tor ging und dann war man da drin und es waren so viele Räume und es waren so viele Leute und es war so klasse und es war so verwirrend und dann doch irgendwann wusste man, hier ist der richtige Ort, hier hast du eine Hier hast du einen Ruf hin, so. Mhm. So, war das bei dir nicht auch so?
Ich hatte tatsächlich allererstes Assoziation zum Psychohaus, was jetzt nicht unbedingt negativ sein muss, weil es war auch so dunkel und aber ein paar Lichter brannten und ich blickte da so hoch. Aber was ich ganz interessant finde von diesem sehr, sehr bildlichen, dieser bildlichen Beschreibung, haben sich deine Gefühle geändert, wenn du jetzt auf den Hof fährst und das Thealotzi siehst? Und wenn ja, wie? Was denkst du dann? Nimmst du es überhaupt noch wahr? Oh, jetzt gehe ich ins Thealotzi? Oder?
Naja, es ist klar, es ist das in der Intensität nicht mehr so verwirrend neu, weil man die Dinge ja nun eigentlich auch ganz gut einordnen kann. Trotzdem, ja, vielleicht schwierig ist manchmal hier auch so ist, oder manchmal ist man ja lieber, dass man auf den Hof gefahren kommt, manchmal weniger, aber irgendwo ein Stück weit, wenn man das Haus betritt, ist es schon immer so noch ein Gefühl von Ankommen oder irgendwie von etwas Vertrauten, einen vertrauten Ort zu betreten. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, da von einem Heim oder Zuhause zu sprechen, ne? Aber irgendwo zumindest so auf eine Insel, die etwas sehr Heimliches irgendwo gibt, weil man doch so viele Jahre irgendwo hiermit verbunden ist. Ja.
Oh. Schon. Du hast vorhin erzählt, dass du seit einem Jahr oder so Vorstandsmitglied hier bist.
Ungefähr, ja.
Vom Thealotzi Verein.
Ja.
Das ist ja quasi ein Verein hier.
Ja.
Oder nochmal anders. Jemand, der neu nach Bochum kommt, noch nie hier war, wie würdest du ihm das Thealotzi beschreiben? Sowohl inhaltlich als auch äußerlich, je nachdem, wo du den Brennpunkt, den Fokus hinlegst.
Das ist eine interessante Frage, weil das so in 2-3 Worte zu fassen, da sind auch schon andere Menschen dran gescheitert und auch schon gestandene Unternehmensberater haben sich doch an der Vorstellung der Konzeption des Hauses irgendwo sehr wenig an befüllte Schubladen bedienen können. Es ist wohl tatsächlich so ein außergewöhnliche Eigenschaft des Hauses, dass es hier, also jetzt nicht wie bei anderen Theatern, dass es da Intendanz gibt, ein Prinzipal, der sozusagen hier der Chef ist, sondern es kommt noch so aus dem, sagen wir mal, Anfang der 80er Jahren Gebräuchlichkeiten, dass sich hier eine Hausgemeinschaft zusammengefunden hat, die jetzt aus verschiedenen Theatergruppen oder Einzelkünstlern besteht, die hier entsprechend eins von 5 oder 6 Räumen letztendlich gemietet haben oder mitgemietet haben, dass diese Gemeinschaft im Ganzen sich nun einmal im Monat zu einer Vollversammlung trifft und diese Vollversammlung sozusagen das beschlussfähige Organ des Hauses ist. Was eigentlich bedeutet, es gibt natürlich immer viele Meinungen, viele Zielsetzungen, viele Punkte und die müssen immer auf einen Konsens gebracht werden im Idealfall. Was natürlich Beschlussfassung und die Umsetzung von Neuerungen verlangsamt, bis manchmal nahe ans Stocken bringt, aber zumindest mit Kontinuität und Geduld und einem Appell an das Miteinander, was ja dann auch zum Weiterkommen aller führen soll, schaffen wir es tatsächlich immer wieder ein Stückchen weiterzugehen. So zumindest, dass es dieses Haus immer noch erfolgreich irgendwo hier in der Szene gibt.
Okay. Warum sollte jemand, der das Thealotzi nicht kennt, hier mal hinkommen? Bestimmt, vermute ich mal, nicht wegen der Vollversammlung, wobei die wahrscheinlich, ich erinnere mich noch, manchmal auch Performance-Charakter haben. Aber was gibt es hier? Weil es gibt ja auch einen großen Theaterraum, der seit neuestem ein tatsächlich einen klassischen roten Vorhang hat. Da gibt es ja auch Aufführungen. Was gibt's hier? Was erwartet man, wenn man hier hingeht?
Gute Frage. Ich denke, dass es wahrscheinlich vom Angebot her gibt es halt ein breit gefächertes Kulturangebot. Da muss man sich wahrscheinlich auch mal durch das Programmheft vorher kämpfen, um dann so seine Sparte zu finden. Bei alledem findet man natürlich eben diese einzigartige Atmosphäre des Hauses, die sich natürlich in jeder Aufführung, ob die jetzt unten im Theater ist, ob die jetzt oben, ob die jetzt unten im Café Orange oder oben im Theater ist, wiederfinden lässt. Ne? Es ist leider das Haus immer noch nicht komplett barrierefrei, deswegen, aber selbst da haben wir schon Rollstuhlfahrer natürlich nach oben gekriegt. Ist natürlich jetzt kein Aufruf jetzt, dass wir davon dann 10 Stück pro Aufführung haben.
Ich glaube, wir sollten einfach das Positive betonen.
Du meinst nicht das Nicht, sondern das, was da toll ist, ja.
Wir haben hier zum Beispiel auch keine Massagesessel, aber das interessiert die Leute ja jetzt weniger. Dafür haben wir hier.
Natürlich eins der besten Improvisationstheatergruppen, die man hier regelmäßig monatlich betrachten kann. Wir haben Wahnsinnsveranstaltungen, die Unwilligen, die mit wirklich herzzerreißender Dramatik alte Stoffe wieder auf den Plan bringen. Wir haben das Konsortium mit einem wirklich ausgefuchst und wirklich mit toller Intensität spielenden Macbeth gerade irgendwo am Plan sind, die auch wirklich eine einzigartige Kombination Tanzelementen aus Musikelementen und aus klassischen Theaterelementen dann trotzdem schaffen, mir fehlen gerade so die Worte, deswegen hätte es mich besser vorbereiten müssen auf die Frage. Aber es sind natürlich dann wirklich gängige Stoffe, die jetzt in gängigen Formen präsentiert werden, aber angereichert durch ganz viele Elemente, die es wirklich zu etwas Einzigartigem und Besonderem werden lassen.
Also modernes Theater, ja. Impro-Theater, Kindertheater.
Genau, dann hätten wir jetzt ja zum Beispiel auch das Performance-Theater zum Beispiel von Julie Stearns, die hier doch regelmäßig, das ist auch eine Facette davon. Ne?
Für alle Freunde des englischsprachigen Theaters.
Auch im Original Englisch, genau.
Cool. Schlage ich den Bogen zurück. Ich habe ja vorhin eine kleine Tangente quasi angelegt, nämlich der Bogen zurück. Seitdem du Vorstand bist, seit einem Jahr. Wie hat sich das Tealozzi verändert in der Zeit? Und was ist dein Anteil daran?
Ja. Das ist aber eine böse Frage. Ne?
Das ist überhaupt keine böse Frage.
Mein Anteil daran. Ich weiß gar nicht, ob ich im Ganzen da ein das messbar ist. Nein, ich meine jetzt nicht, weil es so wenig ist, sondern ob es überhaupt jetzt so messbar ist. Ich habe ja gesagt, die Strukturen im Hause sind halt, dass man halt mit viel Ruhe und Kontinuität sozusagen eine Richtung verfolgen muss. So das Erste, als wir jetzt der Vorstand waren, also Tost, Julie und ich, war natürlich die Frage, okay, was machen wir drei denn jetzt hier? Weil wir hatten jetzt alle keine Vorstandserfahrung. Der Tost hat das dann auch ganz, ganz gut geschafft. Ich würde sagen, er hat uns oft so bei der Hand genommen und gesagt, okay, was brauchen wir jetzt als Nächstes, um die Sache so... Also zum Beispiel, dass man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt zum Beispiel auf VVs muss es eine gewisse Form von, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Disziplin geben, an die sich jeder hält. Also das hat was damit zu tun, dass man, was weiß ich, jeden ausreden lässt, dass es nicht jetzt eben zu Schreiereien kommt und sowas. Ne? Und was ja in der Vergangenheit schon mal durchaus der Fall war. Ne? Und das ist ja, der Ebene dann auch dann wirklich strategisch eben dann haben wir gesagt, okay, welche Baustellen gibt es, welche Baustellen müssen abgearbeitet werden. Und das ein altes Ding auch, du hast dann irgendwo 12, 14 Tagesordnungspunkte auf einer VV, die natürlich auch alle nicht zum Ende kommen. Das heißt, dann geht das Tagesgeschäft runter und man kommt eigentlich nicht groß weiter bei den Langzeitbaustellen. Deswegen haben wir jetzt diesbezüglich zum Beispiel eine Ordnung geschafft, zu sagen, wir brauchen einen Plan. Okay, wir sollten jetzt einen Punkt sozusagen von den Langzeitbaustellen pro VV wenigstens dann mal auf den Plan bringen, neben dem Tagesgeschäft, sodass wir kontinuierlich weiterkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir weitergekommen sind, aber wir sind ein Stück weitergekommen und ich denke, das geht in die richtige Richtung. So, mit diesen Politiker-Allgemein-Floskeln möchte ich das Thema jetzt mal so als beantwortet.
Sehr schön. Das muss man vielleicht für die Hörer erklären. Es gibt hier im Thea Lotzi, wie gesagt, ganz viele Leute, die Proberäume haben und die künstlerisch tätig sind und total die kreativen Köpfe. Und dann gibt es allerdings auch den Anspruch, ich sag mal, den inneren Konflikt oder auch äußeren zwischen totaler kreativer Freiheit und dem Versuch, dem Ganzen einen gewissen Rahmen zu geben, in dem das funktionieren kann. Und da die Leute, die hier sind und kreativ tätig sind, zum großen Teil Künstler sind, hat es auch einen Grund, warum sie hier tätig sind und nicht unbedingt in der Verwaltung sitzen zum Beispiel. Und das bricht sich halt manchmal Bahn, was, sag ich mal, so manche VV tatsächlich, sag ich mal, performativen Charakter geben kann. Ich erinnere mich noch an Zeiten früher, in denen Willi Tomczyk hier noch seinen Raum hatte, wie da so manche Vollversammlung war. Und dies nur zur Erklärung, nicht dass der Hörer denkt, wir werden alle mit Zwangsjacken hier reingefahren und würden uns gleich an die Gurgel gehen. Das ist in der Regel tatsächlich nicht der Fall.
Nein, du hast das schön auf den Punkt gebracht. Genau, aber ich denke, ich habe es auch schön auf den Punkt gebracht.
Ja, wir einigen uns darauf, dass wir es beide schön auf den Punkt gebracht haben. Sehr schön. Ja. Gut. Geld spielt keine Rolle. Okay? Eine Fee kommt und sagt dir, du kannst machen, was du willst, künstlerisch, privat. Was würdest du tun?
Denke, ich würde das Haus einmal komplett wärmedämmen lassen, damit hier nicht immer so viel Abwärme geht. Wir haben ja im Moment auch ein Heizungsnachzahlungsdilemma seit vielen Jahrzehnten wahrscheinlich schon aufgestaut, weil das Haus ist alt, hat natürlich eine einzigartige Atmosphäre, aber natürlich ist jetzt nicht auf dem neuesten Stand, was die Instandhaltung angeht. Klar, da müssen wir natürlich auch mit der Stadt zusammenarbeiten. Die Stadt möchte wahrscheinlich nicht zu viel Geld reinschießen, aber dann natürlich schon die Gelder reinschießen, die jetzt normalerweise für die Kunst rausgehen sollen, die jetzt eben teilweise auch wieder dafür die Heizkosten raus müssen. Ich würde das Haus versuchen irgendwie zu konservieren, will ich nicht sagen. Also konservieren hat ja irgendwo sowas auf einem gewissen Stand halt. Nee, aber einfach damit es mit dem Haus weitergehen kann, würde ich dann wahrscheinlich, wenn Geld keine Rolle spielte, hier einmal die Komplettrenovierung ansetzen und dann gucken, in welche Richtung man jetzt hier ganz klar strukturell arbeiten kann. Das heißt, ob das jetzt Jugendtheater ist, ob das jetzt hier die Impro-Schule ist, in der das halt weitergehen könnte. Und ja, ansonsten dann auch gucken, dass daraus dann eben immer was Neues erwächst, wie jetzt zum Beispiel auch die Verbindung zu unseren neuen studentischen Mitgliedern.
Was ist die Impro-Schule?
Die Impro-Schule ist sozusagen, ja, das, das Kursgeschehen um die Hottenlotten herum, beziehungsweise von mir aus auch, gut, die meisten dieser, eigentlich alle diese Kurse gebe ich ja, aber früher hat ja auch zum Beispiel Anja Balzer hier viel gemacht, so. Vielleicht könnte man eben über entsprechende strukturelle Voraussetzungen das dann auch wieder etwas bereichern. Oder ich erinnere mich, Anja hat ja auch zum Beispiel jetzt viele Lehrer von Übersee oder aus den USA. Ich erinnere mich Sommerschule, ne? War ja hier 14 Tage Sommerschule. Summer School im Herbst, genau. Und das war natürlich Wahnsinn, weil das hat ja auch unheimlich viele jetzt so aus der Impro-Szene jetzt hierher gebracht, die an sich jetzt das Haus natürlich auch sehr, sehr gut in Erinnerung hatten. Das ist so ein bisschen verloren gegangen jetzt so seit Anja sich jetzt ja auch jetzt durch die Schwangerschaft auch etwas zurückgezogen hat, jetzt aus dem Bereich oder auch von Hottenlotten zurückgezogen hat. Es ist natürlich schon, dass solche Inhalte hier natürlich jetzt fehlen. Also wenn du jetzt von der Impro-Schule ausgehst, ich denke, das hatte vorher mit zur Impro-Schule gehört. Heute ist die Impro-Schule sozusagen meine Impro-Kurse, die ich jetzt auch für Jugendliche gebe, jetzt in so Herbst und Herbstferien und Frühlingsferien, genau.
Und was machst du da? Also sind da mehrere Tage am Stück Impro-Kurs oder?
Da habe ich schon meinen eigenen Namen vergessen. Also auf jeden Fall Impro-Herbstcamp und Impro-Frühlingscamp. Genau, Camp, so nennen sie es, nicht Akademie. In den Camps, das sind 4 Tage von 8 bis 16 Uhr Impro-Kurs. Und das heißt, da lernt dann eine geschlossene Gruppe von 10 Schülern, lernt dann so die Grundzüge der Improvisation. Ja. Inhaltlich, methodisch, philosophisch, alles.
Was ist das Wichtigste am Improvisieren?
Wichtigste am Improvisieren, ja. Sei da, wenn du gebraucht wirst, bleib weg, wenn es dich nicht braucht, oder? Es gibt viele Sachen. Aber ich denke, so der Anfangs- oder so die Anfangsentdeckung ist wirklich Arbeiten an einer Geschichte oder das gemeinsame Arbeiten, auch nur wenn du zum Beispiel versuchst, jetzt so, wenn jeder nur ein Wort zugeben kann und du versuchst, eine Gruppe dazu bringen, im Kreis mal einen Satz zu bilden, da sieht man schon. Du musst halt im Grunde an jedem Punkt der Geschichte, an jedem Punkt dieses Satzes bereit sein, deine Ideen vom Anfang wieder über Bord zu schmeißen und dich auf das konzentrieren, was an dem Punkt ist. Das ist natürlich eine unheimlich intensive Auseinandersetzung mit Gruppenarbeit einerseits, aber auch damit so sich wirklich zu fokussieren auf den Punkt im Dienste einer Gruppenarbeit. Ja. Und das denke ich, das ist für Schüler schon auch ein ganz gutes thematisches Input. Und wahrscheinlich nicht nur für Schüler, auch sicher auch für Erwachsene, weil die finden das genauso faszinierend, an den Stellen wirklich jetzt im Dienste einer funktionierenden Geschichte, eines Produktes sozusagen, von mir aus für eine virtuelle Zuschauerschaft, dann so zu agieren, sich selbst ein Stück zurückzunehmen und für die Gruppe zu agieren.
Alles klar. Eine Frage noch, genau. Da kam gleich der Sebastian zur Tür rein.
Das wird
gleich mit den Lampen und so. Dann kommen wir wie heißt das so schön, let's wrap it up.
Yeah.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, beziehungsweise eine Bitte. Du bist ja dann schon ziemlich lange hier am Haus.
Mhm.
In der einen oder anderen Funktion, in dem einen oder anderen Stück oder in der einen oder anderen Impro-Format-Geschichte, auch als lesender Autor hat man dich schon mal gesehen bei diversen Idioten-Aquarien und auch, ich erinnere mich noch an Kunst und Kuchen und ähnliches. Deine drei liebsten Momente, die du hier im Thea Lotzi erlebt hast, künstlerisch und oder privat?
Meine drei liebsten Momente. Ganz aus der Vergangenheit erinnere ich mich an ein Silvester, was ich hier verbracht habe, weil hier wurden ja auch mal so Silvesterveranstaltungen gemacht. Die damit verbundene Hottenlottenshow, ich weiß nicht, ob das so ein, wie nannte sich das? Wir hatten da so ein Format, wo es immer so eine, erinnerst du dich noch, wie dieses Format hieß? Irgendwo, das mit, wo dann so einer sich in Schlamm gewälzt auf die Bühne kam.
Und das Renegade?
Renegade, genau. Die Renegade-Shows irgendwo, oder die Zeit, an denen wir noch die Renegade-Shows gespielt haben, ob nach Idioten-Aquarien oder ich glaube auch an dieser Silvester-Show. Und also der eigentliche Moment an diesem Silvester war tatsächlich oben in dem damaligen Mitproberaum, ich glaube Raum 20 war es noch, und da war das Silvesterfeuerwerk hier über Stahlhausen zu sehen. Und man hatte einen unwahrscheinlich genialen Blick von dort oben. Und wo ich dann auch dachte, so was für ein tolles Haus, ne? Weil du standst in einem leeren Probenraum, unten waren die ganzen anderen Gäste und man konnte dort dann eben dieses Feuerwerk sehen. Ja. Dann tatsächlich so aus kürzester Zeit, um jetzt, ne, dazwischen zu sagen, fand ich tatsächlich das letzte Idioten-Aquarium. Hat mir ganz toll gefallen, weil es auch so ja, in der Durchführung wirklich jetzt schon ein bisschen improvisiert war und ich dann sozusagen als Zwischenakt irgendwo immer so Überleitungen gemacht habe, was aber dadurch auch dazu, was ich noch nie hatte auf irgendeinem Idioten-Aquarium, dass ich dann jedes einzelne Textteil, was nur zur Überleitung sozusagen auf den nächsten Eck da war, dann wirklich in einer komplett anderen Lokation haben konnte. So, weil man sozusagen im Tun dann auch gleichzeitig so diesen Rundumgang mitkriegte. Also das war sehr fantastisch.
Zur Erläuterung, das Idioten-Aquarium ist eine Literaturveranstaltung, die bis tief in die Nacht hinein gehen kann und die in allen Räumen, auch den eigentlich sonst geschlossenen, dem Publikum verschlossenen Proberäumen der einzelnen Gruppen stattfindet. Man macht also quasi eine literarische Wanderung durchs ganze Haus.
Genau.
Ja.
Bislang hatte ich halt immer nur an irgendeinem Raum dann gelesen. Und dann war es tatsächlich, dass ich dann immer die Überleitung machen durfte, sodass ich dann diese Reise sozusagen im Lesen mitmachen durfte. Und ansonsten, mir fällt echt sonst, weil es waren so viele Shows, so viele tolle Momente, ich könnte es fast nicht auf den Punkt bringen. Also ich würde, nee, ich kriege dann tatsächlich nicht noch einen dritten. Also ich lasse mal die zwei Momente nehmen und damit stellvertretend
alles, was dazwischen war,
für
war
alles, was dazwischen war an sich in wenn man es verdichten würde, wäre es sozusagen das hier nicht mehr auf einem Punkt.
Hervorragend.
Ja.
André, wenn man dich sehen will als Publikum, jenseits des Fotos, was ich mit dabei packe, in der abgetippten Form. Wo kann man das tun? Hier auf der Bühne oder auch sonst? Ja. Wo sieht man dich?
Freitag zum Beispiel in der...
Das wäre der 6.1. Ich weiß nicht, ob ich das bis dahin online kriege.
Ach so.
Aber
gut, dann einfach mal im Internet schauen unter terlotzi.de und dann eben bei den Hottenlotten sieht man mich ja eigentlich immer mit im Ensemble spielen. Dann natürlich auch im Januar jetzt noch der 27.01. Da ist ja beim Konsortium dem Macbeth, da genau, da spiele ich den Macbeth, da würde man mich auch sehen können. Und ansonsten gibt es das Jahr über bestimmt auch noch die ein oder andere Gelegenheit, bei der man mich ja auch lesend irgendwo gutachten kann. Oder wer Lust hat, kommt in meine Impro-Kurse. Alle Infos dazu unter hottenlotten.de oder einfach mal mich anrufen.
Fantastisch. Also der talentierte, junge, ausdrucksstarke Typ, der den Macbeth spielt, den du vorhin erwähnt hast, bist du selber. Okay, alles klar. Ich wollte noch mal, nicht, dass ein schlauer Zuhörer das sagt, Moment genau, mal, das ist ja schamlos, was wir wissen, ja, ja, was wir tun.
Ja, ja.
Das macht nicht immer den Eindruck, aber wir wissen, was wir tun. Oder meistens wissen wir auch, dass wir es tun. Was erklärt sich dann beim Tun? Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs ins Mikrofon sprechen. Ich sage bis dann, bis demnächst und,
genau. Und in diesem Theater. Vielen Dank für diese schöne Idee, hier Podcasts, kleine Interviews zu machen, damit wir uns den Leuten da draußen ein Stück weit näher bringen können. Und auch für diesen Einsatz, Philipp, ganz lieben Dank.
Ach Gottchen.
Ja, sowas muss man jetzt sagen. Ich bin jetzt Vorstand, da muss ich dich auch motivieren.
Du sprichst viel zu laut ins Mikro. Scheiße. Okay, tschüss.